Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Wissenschaft.
Dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg am Dienstag war ein Schock für die deutsche Stammzellenforschung.
Jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an, jede unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist, und jede unbefruchtete menschliche Eizelle, die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, ist ein menschlicher Embryo.
Mit dieser Begründung lehnte das Gericht Patente auf Stammzellen oder ihre Vorläuferlinien ab. Eine schwere Niederlage für den Bonner Molekularbiologen Oliver Brüstle. Ein Porträt über ihn in dieser Sendung. Und dann beschäftigen uns in dieser Woche auch ein paar europäische Satelliten. Das Galileo-Projekt startet endlich nach jahrelangem Warten. Und Rosat, ein ausgedienter Erdtrabant, wird auf die Erde fallen. Welche Gefahren gehen vom Weltraumschrott aus? Und vor allem für uns hier unten. Was bedeutet das? Und warum unternimmt man nichts dagegen? Außerdem berichten wir von der internationalen Resonanz auf unser DW Future Now Projekt. Ich bin Tobias Oehlmeier. Hallo. Ich habe es eben schon angedeutet, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist das schlimmstmögliche für den Molekularbiologen Oliver Brüstle.
Ja, ich bin sehr enttäuscht. Es ist ein sehr trauriges Signal für die vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich diesem Bereich verschrieben haben.
Mit der Patentierung embryonaler Stammzellen wollte er sich seinen Forschungsvorsprung sichern lassen, denn Professor Brüstle war der erste deutsche Wissenschaftler, der hierzulande mit humanen embryonalen Stammzellen gearbeitet hat. Seit 2002 hat er den bundesweit ersten Lehrstuhl für rekonstruktive Neurobiologie inne und er ist Mitbegründer der biomedizinischen Life and Brain. Da ist er Geschäftsführer und leitet die Abteilung Cellomics. Die konzentriert sich unter anderem auf die künstliche Herstellung menschlicher Gehirn- und Rückenmarkszellen. Marlies Schaum hat Oliver Brüstle in Bonn getroffen.
Faszinierend, dass Oliver Brüstle überhaupt noch Lust hat, über alles zu sprechen. Über seine Arbeit, über die Zellen, über das, was passiert ist, seit er 1999 angefangen hat, mit ihnen zu arbeiten. Pionier der Stammzellforschung hat man ihn mal getauft. Gefallen hat ihm das nie.
Es ist sicherlich so, dass man dann in so ein Scheinwerferlicht gerät, in das man eigentlich nicht möchte. Es wird durchaus kritisch gesehen, wenn man sich ständig in den Medien äußert. In meinem Fall muss ich sagen, auch äußern muss. Denn wenn man angegriffen wird, muss man natürlich sich auch in gewisser Weise wehren.
Im Jahr 2000 schickte Oliver Brüstle einen Brief an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der dazu führte, dass er sich äußern musste und dass er mit seiner Familie eine Zeit lang unter Polizeischutz stand.
Ich kann mich gut erinnern an den Tag, an dem ich den Umschlag quasi zu unserer Poststelle gebracht habe, in dem der DFG-Antrag war, den wir damals stellten, nämlich zur Forschung an humanembryonalen Stammzellen, zu Arbeiten, die diese Stammzellen in Nervenzellen ausreifen sollten. Und ich war sehr gespannt, wie die deutsche Forschungsgemeinschaft reagieren würde, ob sie das zulassen würde, wie sie entscheiden würde. Und letzten Endes hat dieser Antrag ja auch dann die Diskussion getriggert.
Politiker, Kirchenvertreter, Philosophen und Wissenschaftler stürzten sich nach Eingang des Antrags in eine Grundsatzdebatte über Menschenwürde und den Beginn des Lebens. Sie stritten darüber, ob man Embryonen zerstören darf, die bei einer künstlichen Befruchtung übrig bleiben, und ob man die daraus gewonnenen Stammzellen nach Deutschland einführen darf.
Meine Sichtweise ist die, dass auf der anderen Seite natürlich auch eine Verantwortung da ist, neue Therapien zu entwickeln und anstatt solche Zellen buchstäblich zu verwerfen, es schon gerechtfertigt ist, hier Zellen herzustellen, mit denen die Medizin eben neue Verfahren entwickeln kann.
Der Deutsche Bundestag sollte entscheiden, denn die Gelder, mit denen die Deutsche Forschungsgemeinschaft Projekte fördert, sind auch Steuergelder. Ein nationaler Ethikrat wurde gegründet und 2002 das erste deutsche Stammzellgesetz verabschiedet.
Mir war klar, dass das Stammzellgebiet international nicht aufzuhalten ist und die Zukunft bedeutet für viele Bereiche in der Biomedizin. Und es war für mich immer nur eine Frage der Zeit, wie sich dieses Feld wo so auch in Deutschland durchsetzt. Damals das Land zu verlassen, hätte für mich auch was gehabt von Weglaufen. Wir hatten ja viel auf den Weg gebracht und man möchte natürlich in so einer Situation auch überzeugen. Man möchte die Perspektiven dieses Feldes, die man klar vor Augen hat, nach außen kommunizieren.
Die Perspektiven der Stammzellforschung erkannte der Mediziner Oliver Brüstle Anfang der 1990er Jahre während eines Forschungsaufenthalts in den USA. An den National Institutes of Health kam er zum ersten Mal mit tierischen Stammzellen in Kontakt und hatte seitdem eine Vision.
Die Vision, solche Zellen vermehren zu können, um sie dann gezielt den Nervenzellen auszureifen, die beispielsweise Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen dann transplantiert werden können.
Als dann 1998 der US-Wissenschaftler James Thompson die ersten humanen embryonalen Stammzellen isolieren konnte, war Oliver Brüstle elektrisiert.
Als diese Zellen isoliert wurden, bin ich schlichtweg ins Flugzeug gestiegen, habe Jamie Thompson eine kurze Nachricht geschickt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zusammensetzen könnten. Und er hat sich dann auch sofort gemeldet und auf die Art und Weise kam eine der ersten Kooperationen zustande, die eben humane embryonale Stammzellen und Differenzierung in Nervenzellen kombiniert. Das war damals eine sehr aufregende Zeit. Wir haben das dann gemeinsam publiziert und über viele Jahre dort auch den Kontakt gehalten.
Seitdem hat sich viel getan. Weltweit wurde die Bedeutung der Stammzellforschung erkannt. Die ethische Aufregung hat sich teilweise gelegt und Oliver Brüstle blieb in Deutschland. Er bekam seine eigene Professur und gründete eine biomedizinische GmbH mit, um Wissenschaft und Anwendung enger miteinander zu verzahnen.
Für mich wäre die ideale Perspektive, dass es gelingt, innerhalb der nächsten Jahre zumindest einige Erkrankungen des Nervensystems mithilfe von Stammzellen erfolgreich zu behandeln. Und zum Zweiten bin ich fast sicher, dass die Stammzelltechnologie im Bereich Wirkstoffentwicklung neue Türen aufstoßen wird.
Und deshalb redet er auch immer noch mit jedem über die Stammzellforschung, den es wirklich interessiert. Er forscht, verteidigt, erklärt. Denn er ist
neugierig, ausdauernd und kompromisssuchend.
Ein Beitrag von Marlies Schaum über Oliver Brüstle, der am Dienstag diese schwere Niederlage vor Gericht hinnehmen musste am EuGH in Luxemburg. Und Brüstle sieht sich bei weitem nicht nur selbst betroffen und eingeschränkt in seiner Arbeit.
Die Schäden sind weitaus höher für andere europäische Mitgliedstaaten. Es gibt in Großbritannien und Schweden mehr als 100 Patente zu diesem Bereich. Es gibt Unternehmen, die dort Therapien entwickeln. Die sind alle auch von dieser Entscheidung natürlich betroffen.
Oliver Brüstle, einer der Protagonisten unserer Future Now-Serie, auf die kommen wir gegen Ende der Sendung dann nochmal zu sprechen. Ja, so ist das öfter bei internationalen Projekten. Gut Ding will Weile haben. So auch das europäische Satellitennavigationssystem Galileo. Das ist der europäische Gegenspieler zum amerikanischen GPS. Seit 2008 sollte das System eigentlich schon laufen, aber jetzt geht's dann erst tatsächlich los. Jetzt erst werden die ersten Satelliten in den Orbit geschickt. Und über Galileo will ich jetzt mit Dirk Lorenzen sprechen. Er ist Wissenschaftsjournalist und hat sich auf Raumfahrtthemen spezialisiert. Hallo, Herr Lorenzen.
Hallo, Herr Oehlmeier.
Herr Lorenzen, ich habe es eben gesagt, gut Ding will Weile haben. Ist Galileo denn wirklich so ein gut Ding?
Wenn es dann mal oben ist, ist es sicherlich ein gut Ding, was die Anwendung angeht. Galileo ist garantiert kein gut Ding, wenn man sich anguckt, wie Europa das politisch aufgestielt hat. Das ist natürlich fatal. Es ist eigentlich, man kann an Galileo genau lernen, wie man große europäische Projekte nicht organisieren darf. Da ist wirklich alles falsch gelaufen, was man hat falsch machen können. Das ändert nichts daran, dass wenn die Satelliten denn mal oben sind und wenn das System dann funktioniert, dann ist es wirklich ein gut Ding. Politisch ist es ein verheerend Ding.
Galileo soll ja unabhängig machen, wirtschaftlich, politisch und strategisch vom amerikanischen GPS. Kann es denn sein, dass es genauso zuverlässig funktionieren wird und eine so große Abdeckung haben wird wie GPS?
Es wird sogar noch besser werden als GPS, wenn wirklich diese 30 Satelliten nach oben kommen, die da einmal starten sollen. Es wird auch genauere Uhren an Bord haben als GPS. Es kann dann also auch wirklich etwas genauer noch die Position bestimmen. Und es ist eben als ziviles System dann wirklich zuverlässig verfügbar. Im Moment muss man ganz klar sagen, hängen all diese Navigationsanwendungen, die wir im Auto benutzen oder beim Wandern oder wie auch immer, hängen von der guten Laune des US-Militärs ab. Und wenn die das Signal unscharf machen wollen oder abschalten wollen, dann können die das jederzeit. Bei Galileo wird das Signal wirklich zuverlässig zur Verfügung stehen und dann ermöglichen sich natürlich ganz andere Anwendungsmöglichkeiten als jetzt, wenn man immer die Gefahr im Hinterkopf haben muss, na, vielleicht ist in 2 Sekunden das Signal weg.
Ist das denn eine Weiterentwicklung des amerikanischen GPS oder ist es wirklich was bahnbrechend Neues?
Das Grundprinzip ist das gleiche. Das ist ja auch vergleichsweise simpel, wie so diese Navigation funktioniert. Der Knackpunkt sind diese Uhren, die man dafür bauen muss. Da sind eben hochgenaue Uhren an Bord dieser Satelliten. Und das ist etwas, was Europa erst technologisch lernen musste. Im Prinzip kochen aber alle mit demselben Wasser, wenn wir es so sagen wollen. Da ist jetzt nichts etwas sensationell Neues entwickelt worden. Es gibt Weiterentwicklungen. Bei Galileo wird es ja sehr schön hoffentlich diesen Rettungskanal auch geben können. Das heißt, dann könnte man über so eine Notruffunktion im Falle eines Unglücks automatisch seine Position an die Rettungskräfte schicken, die dann sofort eingreifen könnten. Also es gibt in der Anwendung dann deutliche Verbesserungen. Die Grundtechnik ist aber bei allen Navigationssystemen die gleiche.
Wie lange wird es denn noch dauern, bis Galileo voll einsatzfähig ist, bis diese 30 Satelliten im Orbit platziert sind?
Karl Valentin sagt ja, Prognosen sind besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist bei Galileo auch der Fall. Zwei Staaten sind jetzt gestartet, zwei sollen im nächsten Jahr starten. Also bis es wirklich in vollem Einsatz zur Verfügung steht, sicherlich 2018, 2020. Weitere Verspätungen leider nicht ausgeschlossen.
Auch wenn es noch lange hin ist, bis dahin, ist es denn schon absehbar, was Galileo für mich als Endverbraucher bedeutet? Muss ich mir dann ein neues Navi fürs Auto kaufen oder eine neue Laufuhr?
Das braucht man nicht. Die Geräte funktionieren in der Regel dann sogar mit beiden Systemen und alles, was jetzt auf den Markt kommt, ist automatisch dann ohnehin so ausgelegt, dass es sowohl mit GPS-Signalen als auch mit Galileo arbeiten kann. Das heißt, für den Anwender wird es sogar besser, weil man einfach noch viel mehr Satelliten hat. Man kann dann auch in Häuserschluchten, hat man viel besser eine Abdeckung, wo jetzt ja sehr oft die Satellitennavigation nicht funktioniert, weil man eben nicht immer vier Satelliten wirklich anpeilen kann. Da sind dann ja bald sehr viel mehr da oben. Dann kann man sich da viel besser orientieren. Der Anwender selber merkt davon wahrscheinlich gar nichts. Jedenfalls, ich sag mal, der Anwender, wie wir so Laien oder wenn man es nur im Auto benutzt. Interessant wird es eben für andere Optionen, wenn man wirklich Flugzeuge steuern will, gezielt den Verkehr lenken will, vielleicht auch als Hilfen für Menschen, die nicht so gut sehen können, wenn die sich orientieren wollen. Also etwas wird dann mit Galileo deutlich besser gehen als mit GPS.
GPS hatte eine Genauigkeit von für uns zivile Nutzer etwa 10 Meter. Wie genau wird denn Galileo sein?
Galileo soll in diesen Meta-Bereich kommen. Die Uhren sind eben noch etwas besser, wobei man sagen muss, auch GPS reagiert natürlich auf die Konkurrenz von Galileo und man muss da ja laufend die Satelliten erneuern. Da fällt ja auch mal einer aus und all diese neuen GPS-Satelliten haben dann auch bessere Uhren. Also die amerikanische Konkurrenz, die hat dann auch sofort gesehen, aha, da kommt Galileo, das ist durchaus eine auch wirtschaftliche Bedrohung. Das heißt, die reagieren da drauf, aber Galileo wird so auf den Meta-Bereich kommen.
Die ersten Galileo-Satelliten werden in den Orbit geschickt. Vielen Dank, Dirk Lorenzen. Ein anderer Satellit, ROSAT, wird in diesen Tagen zurück auf der Erde erwartet und zwar nicht sanft landend wie ein Space Shuttle, sondern völlig unkontrolliert. Weder der Zeitpunkt noch der Aufprallort sind vorhersagbar. Das bedeutet, es besteht durchaus Gefahr für Leib und Leben der Erdbewohner, denn nur ein Teil des Satelliten wird beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Darüber spreche ich mit Manuel Metz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er ist dort zuständig für Weltraumschrott. Herr Metz, klingt für mich besorgniserregend. Die Chance, dass ein Satellitenteil von ROSAT auf Deutschland niedergeht, liegt bei 1 zu 580.
Ja, das ist richtig. Das betrifft die Wahrscheinlichkeit, dass ein Satellitenteil das Gebiet Deutschlands trifft. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Satellit irgendwo anders niedergehen wird, deutlich höher ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es wohl so sein, dass er unbemerkt irgendwo im Meer verschwinden wird.
Wenn ich was in Betrieb nehme, dann übernehme ich doch auch die Haftung dafür. Da muss ich doch dafür sorgen, dass nichts passieren kann. Warum sorgen denn die Raumfahrernationen nicht für den Schutz der Bevölkerung?
Es wird schon heutzutage Sorge getragen. Es gibt in der Zwischenzeit Vorschriften, die bereits bei der Konstruktion eines Satelliten eine Analyse erfordern. Dabei wird eine Risikoanalyse für den Fall des Wiedereintritts dort erforderlich. Und danach darf eine Satellitenmission nur dann gestartet werden, wenn das Risiko, dass irgendwo auf der Welt ein Mensch zu Schaden kommt, kleiner ist als 1 zu 10.000.
Nützt mir trotzdem nichts, 1 zu 10.000? Wie hoch ist die Chance bei dem Lottogewinn, wenn es mich trifft?
Ja, das ist natürlich nicht direkt vergleichbar. Zunächst müssen Sie erstmal Lotto spielen, um überhaupt die Chance zu haben, Lotto zu gewinnen. Und der Lotto-Jackpot in Deutschland wird größenordnungsmäßig jede Woche einmal geknackt. In der Raumfahrt bei wieder eintretenden Gegenständen ist es umgekehrt. Wir hatten seit dem Start des Sputnik 27.000 Tonnen an Material im All, das wieder eingetreten ist, und bis heute ist noch nie jemand ernsthaft zu Schaden gekommen.
Dennoch, wäre es denn technisch nicht möglich, dass sich so ein Satellit rückstandsfrei selbst zerstört?
Selbst zerstören ist wohl keine gute Idee. Es ist theoretisch technisch möglich, dass Objekte, die ein sehr hohes Risiko bei einem unkontrollierten Wiedereintritt darstellen, gezielt deorbitet werden. Ein gutes Beispiel dafür ist der europäische Raumtransporter ATV. Der wird durch ein gezieltes Bremsmanöver dann über den Pazifik zu einem Wiedereintritt gebracht.
Die Gesamtzahl der Weltraumtrümmer im Orbit um die Erde wird auf 20.000 Objekte von mehr als 10 Zentimeter geschätzt, auf 600.000 Objekte von mehr als einem Zentimeter und über 300 Millionen Objekte von mehr als einem Millimeter. Ab wann sind denn solche Trümmer gefährlich für Raumstationen oder Satelliten?
Ja, das kommt darauf an, was man als gefährlich bezeichnet. Es kann bei bestimmten Missionen bereits zu einem Ausfall von einzelnen Funktionen kommen, zum Beispiel wenn Sie an ein Teleskop denken, was zur Himmelsbeobachtung genutzt wird. Dort würde bereits ein Einschlag eines wenige Millimeter großen Objektes auf dem Teleskop, könnte dort ausreichen, um das außer Gefecht zu setzen sozusagen. Wirklich gefährlich für Missionen als solche sind Objekte ab etwa einem Zentimeter, die können zu einem kompletten Missionsausfall theoretisch führen.
Nun wird der Schrott ständig beobachtet von der Erde aus, damit es eben zu keinen Kollisionen kommt. Wenn man schon weiß, wo die Teilchen sind, könnte man die dann nicht in irgendeiner Weise wieder einfangen?
Das ist natürlich sehr schwierig. Die Objekte bewegen sich mit extrem hoher Geschwindigkeit, über 27.000 Kilometer in der Stunde im Orbit. Es gibt derzeit weltweit von verschiedensten Nationen und Agenturen Überlegungen, Missionen zu planen, die gezielt einzelne große Objekte aus dem Orbit entfernen. Das Ziel hierbei ist, den Kaskadeneffekt, den drohenden Kaskadeneffekt, wodurch sich die Zahl der Weltraumtrümmer quasi von alleine ständig vervielfacht.
Was ist ein Kaskadeneffekt?
Also ein Kaskadeneffekt, oder auch bekannt als Kessler-Syndrom im Falle von Weltraummüll, das ist, wenn ein Trümmerteil auf einen Satelliten oder eine Raketenoberstufe trifft, diesen vollständig zerstört und dabei entstehen mehr Trümmer, die dann wiederum neue Trümmer erzeugen können bei weiteren Kollisionen. Und so würde man ohne weitere Raumfahrt betreiben zu müssen, also ohne weitere Starts von Raketen, könnte es so zu einem Ansteigen der Trümmerzahl im Orbit kommen.
Wenn es dann möglich ist, Raumfähren sicher wieder landen zu lassen, könnte man dann ausgediente Satelliten nicht wieder einfach einpacken und zur Erde zurückbringen? Da müsste man halt die Space Shuttles wieder ausmotten.
Ja, wie gesagt, wahrscheinlich macht es wenig Sinn, die Satelliten zu versuchen, heil wieder herunterzubringen. Das würde auch überhaupt keinen Sinn machen, einen Satelliten, der keine Funktion mehr hat, zu versuchen, den heil auf die Erde zurückzubringen.
Und könnte man ihn einfach weiter raus in weitere Umlaufbahnen schießen, indem man so viel Energie vielleicht zurückhält und dann sagt, jetzt so weit weg, dass er auf keinen Fall mehr zur Erde zurückkommt?
Das ist für bestimmte Orbits, werden Satelliten auf so eine Art Friedhofsorbit geparkt. Das macht man vor allen Dingen im geostationären Orbit. Das ist der Orbit, wo Kommunikationssatelliten sind. Ziel ist hier, den Orbitbereich, den dieser Satellit einnimmt, freizuräumen, um dort weitere Satelliten hinstarten zu können. Und diese Satelliten werden tatsächlich über ihre Bahn hinweggehoben auf einen Friedhofsorbit, um dort den Orbitbereich freizuräumen für neue Satelliten.
Vielen Dank, Manuel Metz, Weltraumschrottexperte beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und auch die Wissenschaftsmeldungen beginnen mit einem Weltraumthema.
Die Europäische Südsternwarte in Garching bei München meldet, dass das ESO-Durchsuchungsteleskop VISTA zwei neue Kugelsternhaufen in unserer Milchstraße entdeckt hat. Die Nummer 159 und 160. Der eine, der VVV CL001, weit hinter dem Zentrum der Milchstraße. Der andere, VVV CL002, könnte der dem Zentrum der Milchstraße am nächsten gelegene Kugelsternhaufen sein. Die Entdeckung eines neuen Kugelsternhaufens innerhalb der Milchstraße ist sehr selten. Das letzte Exemplar wurde 2010 entdeckt. Die beiden neu entdeckten Sternhaufen gehören zu den ersten Ergebnissen der Himmelsdurchmusterung Vista Variables in the Via Lactea, zu Deutsch
veränderliche Sterne in der Milchstraße mit Vista, abgekürzt VVV, die den Zentralbereich unserer Milchstraße systematisch untersucht. Lange Zeit war es Forschern ein Rätsel, wie Pandabären eigentlich die Unmengen von Bambus verdauen, die sie täglich futtern. Über 12 Kilo täglich. Mit Hilfe einer Genanalyse haben chinesische Wissenschaftler nun belegt, dass Bakterien im Darm einen Großteil der Verdauungsarbeit übernehmen. Sie produzieren unter anderem Enzyme, um die Zellulose in den pflanzlichen Zellwänden zu knacken. Die Forscher berichten in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften von ihrer Untersuchung. Die Verdauungsorgane der Pandas sind für den Abbau dieser Nahrung eigentlich überhaupt nicht ausgelegt. So fehlt den Tieren zum Beispiel der für Pflanzenfresser typische lange Darmtrakt, in dem die harte Pflanzennahrung lange genug verweilen kann, um in ihre Nährstoffe zerlegt zu werden. Zudem besitzen die Tiere in ihrem Erbgut zwar alle Gene, die für den enzymatischen Abbau von Fleisch nötig sind, aber keine Gene für die Verdauung pflanzlicher Nahrung. Ein Python in der Nähe von Augsburg. Unglaublich, oder? Aber keine Angst, die Riesenschlange lebt schon lange nicht mehr. Gefunden wurden die Wirbel der 3,5 Meter langen, versteinerten Würgeschlange. Gut 15 Millionen Jahre alt ist das Sensationsfossil. Die Wissenschaftler der Uni Tübingen sehen das als Beleg dafür, dass es ein relativ kleines Zeitfenster gab, in dem Pythons auch durch Mitteleuropa krochen. Die lieben es kuschelig warm und so halten sie sich heutzutage in den Tropen Afrikas und Asiens auf. Die Forscher erklären den Fund des Pythons damit, dass in der Region damals wohl Jahresdurchschnittstemperaturen von 19 Grad geherrscht hätten. Heute sind es gerade mal rund 8 Grad. Und gute Nachricht für potenzielle Malaria-Opfer. Denn ein internationales Forscherteam mit Medizinern vom Institut für Tropenmedizin an der Uni Tübingen ist einem wirkungsvollen Impfstoff zum Greifen nahe. Der heißt RTSS und hat die besten Ergebnisse geliefert, die die Welt bisher gesehen hat. Eine Erfolgsquote bei den geimpften Kindern von 56%. Die Zahl der schweren Erkrankungen sank um 47%. Das Serum enthält ein Protein des Malaria-Erregers Plasmodium falciparum und einen Wirkverstärker. Dadurch werden Antikörper im Immunsystem gebildet, die verhindern, dass die Parasiten die Leber erreichen. Die Ärzte hoffen, dass der Impfstoff bereits in wenigen Jahren routinemäßig bei Kleinkindern und Säuglingen eingesetzt werden kann.
Und bei mir im Studio ist jetzt Judith Hartl. Sie ist Leiterin der Wissenschaftsredaktion hier bei der Deutschen Welle und verantwortlich für unser Projekt Future Now. Judith, was bedeutet eigentlich Future Now?
Future Now ist ein multimediales Wissenschaftsprojekt und hat noch so die Nebenzeile, wie Forschung unser Leben verändert. Und das weist ja schon darauf hin, wo es angesiedelt ist. Also das sind visionäre Projekte, die das Potenzial haben, irgendwann tatsächlich mal unseren Alltag zu revolutionieren. Ob das jetzt in der Gesundheit ist oder in der Umwelt, Mobilität oder Kommunikation.
Judith, für unser Future Now-Projekt warst du in dieser Woche 2 Tage in Brüssel. Was gab es da zu tun?
Genau, da war ich bei der Europäischen Kommission gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung und Forschung. Und dort ging es darum, wie man die Zusammenarbeit mit den USA verbessern kann im Bereich Forschung, im Bereich Wissenschaft. Denn da gibt es noch jede Menge zu tun. Und die Europäische Union und vor allem Deutschland hat gesagt, wir müssen mehr Marketing machen. Wir müssen unseren Forschungsstandort besser vermarkten, besser darstellen, damit eben auch Forscher, Wissenschaftler aus den USA, aus Indien, aus China, aus der ganzen Welt nach Europa kommen, nach Deutschland. Denn auch hier wird natürlich tolle Forschung gemacht.
Du hast unser Projekt dort vorgestellt, auch unsere Website futurenow.de.
Genau.
Wie war denn die Resonanz?
Die Resonanz war gut. Die Resonanz war interessiert, manchmal auch verhalten, weil natürlich viele sagen, hey, wir machen gute Forschung und das allein zu wissen reicht doch schon. Warum müssen wir da jetzt Marketing machen? Warum müssen wir da jetzt Werbung dafür machen? Das ist natürlich das traditionelle, konservativere Denken. Und die Jüngeren, die haben schon gesagt, ja super, das ist genau die richtige Art zu zeigen, medial mit allem, was wir zur Verfügung haben, mit Videos, mit Spielen, mit interaktiven Tools, mit Interviews und tollen Bildern zu zeigen, was machen wir hier in Europa, was machen wir in Deutschland an toller Forschung und damit eben auch Werbung zu machen und die Leute hierher zu locken.
Es ist also wie überall im Leben, zu wissen, zu können alleine reicht nicht. Man muss sich auch präsentieren
sagen.
Können. Vielen Dank, Judith Hartl, für diesen Besuch hier im Studio. Das war unser Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Mein Name ist Tobias Ühlmeier. Schön, dass Sie dabei waren.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.